Hafertage. Ja, bringt denn das etwas? Soll man das machen bei Typ-2-Diabetes? Und schmeckt das nicht einfach schrecklich? Das werde ich immer wieder gefragt. Und dazu erzähle ich Ihnen heute was. Und zwar anhand eines tollen Artikels in der Zeitschrift Diabetologie und Stoffwechsel der Deutschen Diabetesgesellschaft. Also hören Sie zu, was die Wissenschaft zum Hafer zu sagen hat. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin, und ich habe begonnen, mit Menschen mit Diabetes zu arbeiten an der 3. medizinischen Abteilung im Krankenhaus Linz in Wien. Heute heißt das Krankenhaus Hietzing. Und das erzähle ich Ihnen deshalb, weil auf dieser Station viele, viele, viele Jahre vorher Professor Karl von Norden gearbeitet hat und dort Chef war. Und wie ich in Linz gearbeitet habe in den späten 80er, 90er Jahren, gab es auch noch die Karl von Norden Station in Erinnerung an ihn. Und wir hatten noch einige Traditionen lebendig im Haus, unter anderem seine Rezepte für die Hafertage. Denn Sie werden gleich hören, dieser Professor Karl von Norden war der, der als erstes über Hafertage geschrieben hat und der ganz praktische Anleitung gegeben hat, wie man so einen Hafertag durchführen kann. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich im Spital war, war es ganz selbstverständlich, dass wir für unsere Patientinnen und Patienten immer wieder 1, 2, 3 Hafertage verordnet haben. Ich erzähle Ihnen ein bisschen später noch mehr davon. Jetzt habe ich das letzte Heft des Vorjahres, das 6. Heft der Zeitschrift Diabetologie und Stoffwechsel in der Hand. Das ist so eine typische medizinische Zeitschrift, hellblau, dunkelblau, das Titelbild gestaltet, so wie auch viele medizinische Lehrbücher außenrum ausschauen. Und das ist eben die Zeitung der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und diese Deutsche Diabetesgesellschaft ist der Zusammenschluss von Ärzten, Wissenschaftlern, Diätologinnen, Diabetesberaterinnen, die am Gebiet des Diabetes in Deutschland tätig sind. Und in Deutschland passiert bis heute weltweit wichtige Forschung und Grundlagenforschung und gibt es eine riesige Tradition an Forschung, an Weitergabe von Wissen und so weiter. Es handelt sich hier also um die Fachgesellschaft der deutschen Diabetesärzte, der Diabetologen, wie das in Deutschland heißt. Und unter deutschediabetesgesellschaft.de können Sie gerne auch als Betroffene, als Betroffener reinschauen. Da finden Sie Leitlinien zum Beispiel, wie man Diabetes behandeln soll. Und die sind in der Regel recht gut verständlich geschrieben. Es gibt sogar ein paar Leitlinien, die sich definitiv an Patientinnen und Patienten wenden. Die DDG, die Deutsche Diabetesgesellschaft, organisiert auch einmal im Jahr den großen Kongress der DDG in Berlin. Ich fahre in ein paar Tagen los und werde natürlich auch heuer wieder dabei sein. Das ist immer im Mai. Ich nehme diesen Podcast am ersten Wochenende im Mai 2024 auf. Und man kann dort enorm viel lernen. Da sind ein paar tausend Ärzte, Vorlesungen, Vorträge gleichzeitig in 7, 8, 9 Hörsälen von früh bis spät. Eine tolle Gelegenheit zu hören, zu sehen, zu lernen. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Naja, und in diesem Heft der Deutschen Diabetesgesellschaft gibt es einen ausführlichen Artikel zum Thema Hafertage. Der Titel des Artikels heißt Metabolische Effekte von Hafer, Hafertagen und Beta-Glucan von Dr. Winfried Keutage. Metabolische Effekte heißt Stoffwechseleffekte. Also Stoffwechseleffekte von Hafer, Hafertagen und Beta-Glucan. Und ich erzähle Ihnen jetzt einmal, was in diesem Artikel steht. Ich gebe nichts Eigenes dazu, sondern ich lasse Sie einfach teilhaben an so einem Fachartikel und übersetze es auf möglichst verständlich. Ich teile diesen Podcast wieder mal in 3 Abschnitte. Zuerst steht in diesem Artikel, was Hafer eigentlich ist und was es da an Inhaltsstoffen gibt. Und in einem zweiten Schritt, was an Wirkungen ist bei Diabetes bewiesen? Und in einem dritten Schritt, auf welche anderen Zustände, erhöhte Fettwerte, Blutdruck und so weiter, wirkt dieser Hafer auch noch? Und natürlich gibt's die ganz konkreten Rezepte zwischendurch, wie man solche Hafertage richtig durchführt. Ich werde diese Rezepte auch am Schluss noch einmal wiederholen, damit es auch wirklich ganz, ganz klar ist. Also, fangen wir an mit dem ersten Teil. Was ist Hafer? No, Hafer ist ein Getreide. Insofern unterscheidet es sich in der Zusammensetzung nur prozentuell in ein paar Prozentpunkten von Zusammensetzungen von anderen Getreidesorten, wie Weizen zum Beispiel. Er ist in Mitteleuropa schon sehr, sehr lange bekannt, seit ungefähr 1000 Jahren. Und was wir am meisten verwenden, sind die Haferflocken. Haferflocken sind sicher das bekannteste Haferprodukt. Es gibt aber auch Hafer als volles Korn. Interessant habe ich gefunden, wie Haferflocken hergestellt werden. Und zwar werden sie zuerst entspelzt, also diese äußere Schicht wird entfernt. Dann werden sie wärmebehandelt, zu Flocken gewalzt und schließlich getrocknet. Hafer hat relativ viel biologisch wertvolle Eiweiße, Proteine und ungesättigte Fettsäuren. Aber der Hauptbestandteil sind natürlich wie bei jedem Getreide Kohlenhydrate. In 100 Gramm Haferflocken haben sie zwischen 60 und 70 Gramm Kohlenhydrate, von denen so gut wie nichts maximal 1 Gramm Zucker ist. Der chemische Index ist 40. Der Eiweißgehalt, der Proteingehalt von diesem Getreide, dem Hafer, der ist für ein Getreide recht hoch, zwischen 12,5 und 13,7 Gramm pro 100 Gramm. Und interessant dabei auch, mehr als die Hälfte dieses Eiweiß besteht aus essentiellen Aminosäuren. Das sind für uns Menschen besonders wertvolle Aminosäuren, die wir mit der Nahrung zu uns nehmen müssen. Ähnlich wie Vitamine, also Aminosäuren, die wir nicht selber herstellen können. Und da steht gleich ein Kasterl und da steht Praxistipp und den finde ich schon mal ganz interessant. Da geht's ums Thema Glutenunverträglichkeit. Jetzt enthält Hafer kein Gluten. Punkt. Hafer und Haferprodukte enthalten kein Gluten, sind daher für Menschen mit Zöliakie, mit dieser Krankheit, wo der Darm mit Weizen nicht zurechtkommt, sind Haferprodukte völlig unbedenklich. Allerdings kann es, steht hier, zu Verunreinigungen kommen beim Anbau und Verarbeiten. Dass also irgendwo in der ganzen Kette von Anbau bis Haferflocke im Sackerl, irgendwo halt der Hafer doch mit zum Beispiel Weizen in Kontakt kommt. Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind, sollten daher, wenn sie Haferprodukte kaufen, darauf achten, dass da drauf steht, glutenfrei hergestellt. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Noch einmal, der Hafer selber enthält natürlich kein Gluten. Was er enthält, sind weiters noch Fettsäuren. Und im Vergleich zu anderen Getreidesorten hat Hafer einen recht hohen Fettgehalt. Die Fettsäuren sind ungesättigte Fettsäuren, Omega-9 und Omega-6, also auch Fettsäuren, die für uns einfach recht gut sind. Die Fettsäuren, ich schaue jetzt da in der Tabelle nach, vom Hafer sind zwischen 5 und 9 Gramm pro 100 Gramm. Zusätzlich ist Hafer reich an Vitaminen, Mineralstoffen, Thiamin zum Beispiel, ein B-Vitamin, hat mehr als die meisten anderen Getreidesorten, Magnesium, Phosphor, Zink, Eisen, Kupfer, Mangan. Es ist einfach wirklich viel, viel drinnen. Interessant ist auch, dass wir bis heute schon 113 sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe kennen. Das sind Pflanzenstoffe, von denen wir nur teilweise wissen, wie sie im Körper wirken. Es gibt zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, da gibt es einen, der heißt Avenantramid und gehört zu den Polyphenolen. Der wirkt gegen Atherosklerose und wirkt auch ein klein wenig gefäßerweiternd. Das sind natürlich Wirkungen, die jetzt nicht an die Wirkung von Medikamenten herankommen, aber das sind so Kleinigkeiten, die diesen Hafer immer interessanter machen. Und Ballaststoffe gibt es natürlich auch. Im Hafer sind so viele Ballaststoffe drinnen, dass Haferflocken immer als Vollkornprodukt gelten. Also wenn Sie sagen, Sie möchten Ihre Diabetes-Diät auf Vollkornprodukte umstellen, dann ja, super. Sind Haferflocken gerne gesehen, weil sie immer als Vollkornprodukte von den Diätologinnen und Diätologen berechnet werden. 100 Gramm Hafer enthalten zwischen 8 und 12 Gramm Ballaststoffe. Das ist schon recht viel. Die Ballaststoffe sind sehr, sehr günstig für Verdauung. Sie binden viel Flüssigkeit, vergrößern das Stuhlvolumen und helfen auch dem Darm ein bisschen besser zu funktionieren. Es sind auch ziemlich viel lösliche Ballaststoffe dabei und die bilden eine Art zähflüssiges Gel innen an der Oberfläche vom Darm. Und das bewirkt jetzt wieder mit, dass eine gesunde Darmflora sich dort sehr gut entwickeln kann. Dieses Gel bindet teilweise auch schädliche Substanzen. Man nimmt auch an, dass diese Eigenschaft vom Hafer das ist, was am Hafer auch immunsystemstärkend ist. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich schon sagen, okay, aber man hört doch immer von diesem Beta-Glucan. Beta mit weichem B geschrieben. Und dieses Beta-Glucan, das hat mit Glucose und Zucker gar nichts zu tun. Das ist ein Ballaststoff. Und dieses Beta-Glucan gibt es in dieser Form nur im Hafer. Und dort noch dazu in recht großen Mengen. Beta-Glucane in ganz geringen Mengen gibt es auch in den anderen Getreidesorten, aber da ist es viel, viel weniger, auch in manchen Pilzen zum Beispiel. Dieses Beta-Glucan ist im Hafer schaut das chemisch ein bisschen anders aus als in den anderen Getreidesorten. Und man weiß, was dieses Beta-Glucan im Stoffwechsel Positives bewirken kann. Und das dürfte es wirklich nur beim Hafer so gehen. Wir kommen jetzt schon zum zweiten Teil, wo es um die gesundheitlichen Vorteile von Hafer geht. Da gibt es eine interessante Geschichte. Es gibt in der EU eine Organisation, die EFSA, die European Food Safety Authority, die Lebensmittel auf bewiesene gesundheitsfördernde Effekte untersucht. Und wenn die sagen, ein Lebensmittel hat gesundheitsfördernde Effekte, dann kann man darauf vertrauen, dass es dazu ausreichend Studien und Unterlagen gibt. Und da gibt es drei Statements von denen zum Thema Hafer. Und die sind wichtig, weil sie sozusagen offiziell sind. Nummer eins, Beta-Glucane, also der wirksame Stoff im Hafer, tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei. Nummer zwei, der Verzehr von Beta-Glucanen aus Hafer als Teil einer Mahlzeit trägt dazu bei, den Anstieg des Blutzuckerspiegels nach dieser Mahlzeit zu verringern. Und Nummer drei, Beta-Glucan aus Hafer senkt nachweislich den Cholesterinspiegel im Blut. Ein hoher Cholesterinspiegel ist ein Risikofaktor für die Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit. Ja, nun ja. Das heißt, das sind Wirkungen vom Hafer, die wissenschaftlich belegt sind. Ich werde Ihnen dann ein paar Studien auch noch erzählen und ich hoffe, Sie haben die Geduld, dem zuzuhören, weil vor allem in einer Studie, die haben da wirklich was Cleveres gemacht, dazu komme ich gleich. Ich lese Ihnen jetzt hier noch etwas wörtlich vor und zwar aus den offiziellen Leitlinien der Deutschen Diabetesgesellschaft. Diese Leitlinien sind für alle Ärzte, die mit Menschen mit Diabetes arbeiten, sehr, sehr wichtig, weil da eben die klügsten Köpfe und die erfahrensten Forscher in Leitlinien zusammenfassen das jeweils aktuelle Wissen zu einem Thema. Diese Leitlinien werden immer wieder erneuert, wenn neues Wissen dazukommt und das macht es ja auch so spannend. Ich arbeite jetzt fast 30 Jahre mit Menschen mit Diabetes und Sie können sich gar nicht vorstellen, was sich da alles geändert hat. Und es ist ein bisschen witzig mit dem Hafer, weil den habe ich in meinen allerersten Jahren im Spital eben kennengelernt und jetzt kommt er wieder. Und das ist eigentlich etwas, was ich wirklich, wirklich schön finde. Aber zurück zur Leitlinie der Deutschen Diabetesgesellschaft. Da steht, im stationären Setting, also wenn Menschen im Spital liegen, sind zur Durchbrechung starker Insulinresistenz zweitägige Hafer- bzw. Ballaststofftage sehr zu empfehlen. Diese müssen hypokalorisch sein, sollen also wenig Kalorien enthalten und einen hohen Ballaststoffanteil enthalten. Die Hafertage sind dabei sehr effektiv. Und Die Blutzuckerspiegel steigen nach dem Verzehr ballaststoffreicher Haferprodukte im Vergleich zu anderen Mahlzeiten mit einer vergleichbaren Menge an Kohlenhydraten nicht so stark an und es wird eine geringere Insulinsekretion induziert. Das bedeutet, dass wenn Sie Kohlenhydrate aus Hafer essen, die Bauchspeicheldrüse weniger Insulin produzieren soll. Und da kommen wir gleich zu einem häufigen Kritikpunkt an diesen Hafertagen. Vor allem Menschen, die den Sensor tragen, den Zuckersensor, sehen oft, dass sie nach einer Hafermahlzeit schon recht hohe Zuckerspitzen haben. Was man dabei oft übersieht, ist, dass man halt bei diesen Hafertagen praktisch nur den Hafer isst. Wenn man ein anderes Kohlenhydrat so pur essen würde, wären wahrscheinlich die Spitzen genauso. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber schauen wir uns zuerst einmal an, wie man Hafertage, damit es jetzt zwischendurch ein bisschen konkreter wird, wirklich jetzt konkret machen soll. Und dann möchte ich noch gern eingehen auf die Studien bei Typ-2-Diabetes. Die ursprüngliche Form, wie wir sie in Linz gemacht haben und wie es der Professor Karl von Norden mitgebracht hat und natürlich auch in Linz in der Küche bekannt gemacht hat und wie es auch in den 80er und 90er Jahren bei uns noch gemacht worden ist, war so, dass man über den Tag verteilt 225 Gramm Haferflocken hergenommen hat und die in drei Portionen geteilt hat. Und die wurden ein Drittel jeweils, also jeweils 75 Gramm, mit jeweils 500 Milliliter heißem Wasser oder fettfreier Gemüsebrühe angerührt und nur mit Gewürzen abgeschmeckt. Und Professor Karl von Norden hat gesagt, auf andere Zutaten sollte vollständig verzichtet werden. Das sind die strengen Hafertage, also wirklich nur Haferflocken übergossen mit heißem Wasser oder mit fettfreier Gemüsebrühe, Gemüsesuppe und nichts anderes dazu. Bisschen Gewürze. Unsere Diätologinnen und unsere Leute in der Küche damals, da kann ich mich noch gut erinnern, haben ein extra Schraubglas gehabt, in dem haben sie eine Gewürzmischung drinnen gehabt, die sie immer für diese Hafertage verwendet haben. Die haben sie selber zusammengemischt. Ich habe keine Ahnung, was da drinnen war. Damit hat es einfach ein bisschen herzhafter geschmeckt. Diese strengen Hafertage, wie sie ursprünglich erfunden worden sind, werden heute kaum mehr gemacht, weil alle Leute so maunzen, dass das so schlecht schmeckt. Also Leute, ich weiß nicht. Damals im Krankenhaus Linz in den 80er und 90er Jahren, ja, ich meine, niemand war vom Geschmack begeistert. Aber Menschen, die dann gesehen haben, dass sie nach diesen Hafertagen viel weniger Insulin brauchen, dass die Zuckerwerte besser sind, die haben das eigentlich gern in Kauf genommen. Und was ist so schlimm dran, zwei Tage lang nur Zeug zu essen, das einem nicht schmeckt? Sind wir wirklich alle solche Weiche? Ja? Entschuldigung. Nur meine Gedanken dazu. Und ich rede nicht wie der Blinde von der Farbe, weil wie ich in Linz gearbeitet habe, da war ja dieser große Aufbruch in der Diabetologie und die intensivierte Insulintherapie ist gekommen und. Und es war eine unglaublich spannende und tolle Zeit und wir haben so viel selber ausprobiert. Wir haben uns alle in einen Hypo gespritzt, also die engagierten Ärzte, einfach um einmal zu spüren, wie sowas ist. Jung und dämlich, wenn Sie so wollen. Und natürlich haben wir auch die Hafertage gemacht. Und ich kann mich an einen Wochenenddienst erinnern, der ging von Samstag 8 Uhr bis Montag 13 Uhr, wo ich selber die zwei Hafertage Samstag, Sonntag gemacht habe. Und ich habe das eigentlich warm gegessen, habe es nussig und nicht so schlimm gefunden. Was nicht lustig war, war zweimal dabei bin ich beim Essen weggerufen worden zu irgendeiner Geschichte auf der Station zur Arbeit und habe das Zeug dann relativ lange später in kalt und klebrig gegessen. Also das war wirklich mäßig spannend, mäßig interessant. Aber ansonsten habe ich das nicht so tragisch gefunden. Aber okay, wir schreiten fort zu den gemäßigten Hafertagen, wie sie heute fast überall gemacht werden. Die werden über 2 bis 3 Tage durchgeführt. Und da gibt's auch jeweils 3 Mahlzeiten pro Tag und da nimmt man 60 bis 80 Gramm Haferflocken. Die 80 sind eigentlich allen Menschen zu viel. Mein Tipp wäre auch mit 60 anzufangen und nur wenn es einem zu wenig ist, halt 65, 70 Gramm, eventuell bis 80 Gramm zu probieren. Die werden mit Wasser oder Gemüsebrühe übergossen, aber dann darf man noch was dazu mischen, damit's besser schmeckt. Und zwar entweder 50 Gramm Gemüse, oder 50 Gramm Beeren, Himbeeren zum Beispiel, oder 20 Gramm Nüsse. Kleine Mengen von Süßstoff, Zitronensaft, Gewürzen gibt's auch. Die Ärzte, die viel mit Hafertagen arbeiten, empfehlen oft, diese gemäßigten Hafertage mehrmals zu machen. Und zwar 2 bis 3 Tage hintereinander und das zum Beispiel alle 4 bis 6 Wochen wiederholen. Das ist etwas, was man wirklich aus ganzem Herzen empfehlen kann. Jetzt als nächsten Schritt möchte ich Ihnen ein paar Studien dazu vorstellen. Da gibt's aus dem Jahr 2013 vom Herrn Zerm und weiteren eine Studie mit 50 Patienten mit Typ 2 Diabetes Insulinresistenz, die sehr hohe Insulinmengen gebraucht haben. Die haben also vorher, vor den Hafertagen, über 100 Einheiten Insulin pro Tag gespritzt. Und die haben 2 Hafertage der strengen Form gemacht. Die Insulinempfindlichkeit ist deutlich besser geworden und 62% der Patienten haben danach für längere Zeit deutlich weniger Insulin gebraucht. Und jetzt kommt eine interessante Arbeit, den Ansatz finde ich wirklich schlau, von Professor Lampert aus 2008. Das waren zwar nur 14 Leute, es war leider sehr wenig Leute, aber das waren 14 Leute, die einen schlecht eingestellten Typ-2-Diabetes gehabt haben, die Insulin gespritzt haben und die auch relativ viel Insulin verwendet haben, nämlich mehr Einheiten Insulin, als sie Kilogramm Körpergewicht hatten. Also zum Beispiel, wenn ein 90 Kilo schwerer Patient mehr als 90 Einheiten Insulin verwendet hat und ein hohes HbA1c gehabt hat, war er in der Studie dabei. Und was die gemacht haben auf der Station, war was sehr Schlaues. Sie haben den Leuten 2 Tage lang normale, aber gesunde Diabetes-Diät gegeben. Mit einer wirklich für Diabetes gut geeigneten Kost, üblichen Regeln, viel Gemüse, ausreichend Eiweiß, wenig Vollkorn, Kohlenhydrate, haben danach 2 strikte Hafertage gemacht. Also so wie ich es am Anfang gesagt habe, mit Hafer nur mit Wasser oder Brühe übergossen. Das war der Tag 3 und der Tag 4. Und am Tag 5 haben sie wieder eine möglichst schmackhafte, gute, diabetesgerechte Diät gegeben. Und die haben deutliche Verbesserungen der Zuckerwerte gesehen. Die Insulinmengen, die die Leute gebraucht haben, halten Sie sich fest, haben sich reduziert um 42%. Also jemand, der früher 100 Einheiten gespritzt hat, hat nur mehr 60 Einheiten gebraucht. Das ist wirklich eine tolle Reduktion. Bei der nächsten Blutabnahme mit HbA1c hat man auch Verbesserungen gesehen. Diese Patienten sind dann noch einmal, also nicht dieselben Patienten, aber eine sehr ähnliche Studie ist dann noch einmal wiederholt worden, ein paar Jahre später, das war dann 2019. Da haben sie eine Kontrollgruppe mitlaufen lassen. Sie haben mit 15 Patienten gearbeitet, 10 Patienten davon haben dieses Diätschema bekommen, 2 Tage Diabetes-Diät, 2 Hafertage, 1 Tag Diabetes-Diät und 1/3 der Patienten konnte ganz normal essen und hat keine Diät bekommen. Und auch die haben eine tolle Verbesserung gesehen, dass die Menschen um 37% weniger Insulin gebraucht haben und 4 Wochen nach diesen 5 Diättagen, von denen 2 Hafertage waren, 4 Wochen danach haben sie HbA1c gemessen und es war signifikant besser. Und jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, aber ich spritze ja gar kein Insulin, was interessiert mich der ganze Mist? Naja, wenn man Insulin spritzt, kann man halt sehr genau sehen, wie viel Insulin der Körper zusätzlich braucht. Und damit kann ich die Entlastung ganz genau ausrechnen. Ich kann eben sagen, wenn jemand 100 Einheiten vorher spritzt und nachher 60 Einheiten, dann braucht er um 40% weniger. Das ist ganz einfach. Denn die Insulindosierungen passt man ja immer an die Zuckerwerte an. Das ist keine große Kunst. Wenn Sie jetzt kein Insulin spritzen, dann tut sich in Ihrem Körper natürlich genau dasselbe. Dem Körper ist es ja letztlich vollkommen egal, ob das Insulin jetzt selbst produziert ist oder von außen kommt. Hauptsache Insulin schwimmt im Blut herum in ausreichender Menge. Das heißt, Für die, die kein Insulin spritzen, kann man schlussfolgern, dass bei ihnen genauso die Bauchspeicheldrüse um gut ein Drittel bis 40% weniger Insulin an diesen Hafertagen herstellen muss. Und das Spannende finde ich, dass man das wirklich im Langzeitwert sieht, auch noch 4 Wochen danach. Das ist schon ein Befund, der wirklich spannend ist. Und in dem Artikel, den ich hier in der Hand habe und den ich Ihnen jetzt zu Gehör bringe, da kommt jetzt ein Fallbeispiel, das lese ich Ihnen vor. Und da steht: Herr M., 57 Jahre, Diabetes mellitus Typ 2, seit 3 Jahren, Gewicht 113 Kilo, Body Mass 36, also ein stark übergewichtiger 57-Jähriger. Herr M. stellt sich erstmals in unserer Praxis mit einem HbA1c-Wert von 8,3 vor. Nicht so toll. Er wünscht aber die Behandlung weiterhin ohne Medikamente gegen Diabetes. Die Ärzte waren wahrscheinlich nicht wirklich begeistert. Er nimmt allerdings ein Blutdruckmittel gegen den erhöhten Blutdruck, was auch sehr schlau ist. Er wird 10 Wochen lang in dieser Praxis betreut, bekommt eine Diabetes-Schulung aufgeteilt auf 10 Wochen, führt regelmäßig Hafertage durch, und zwar 2 Hafertage pro Monat. Nach 6 Monaten hat er nicht mehr 113 Kilo, sondern 108 Kilo und ein Langzeitwert nicht von 8,3, sondern von 6,6. Und das sind so die Sachen, die wir in der Praxis auch immer wieder sehen, wenn Menschen sich wirklich drüber trauen und das regelmäßig machen. Was ich so genial finde an diesen Hafertagen, ist diese Punktintervention. Dass man jetzt nicht sagt, man muss immer und ewig irgendeine Diät essen, was ja vielen Menschen ganz schwer fällt einzuhalten. Und viele schaffen es gar nicht. Und dieser dauernde Frust, ich habe schon wieder nicht diabetesgerecht gegessen, das tut niemandem gut. Und ganz bestimmt nicht den Zuckerwerten. Aber 2 so Hafertage zu machen, einmal pro Monat, und vielleicht die 2 Tage davor und einen Tag danach auch noch besonders auf diabetesgerechtes Essen zu achten, das fällt vielen Menschen, gerade in unserer Zeit, leichter als das dauernde perfekt sein zu müssen oder zu glauben, dauernd perfekt sein zu müssen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich empfehle, fressen Sie, was Sie wollen, und machen es 5 Hafertage und alles ist gut. Natürlich nicht. Aber so einen kleinen Schwerpunkt einmal pro Monat ist doch wirklich überlegenswert. Weiter im Text. In meinem Heftel kommt jetzt eine ziemlich ausführliche Stelle, an der biochemisch erklärt wird, wie man denkt, dass der Hafer im Körper wirkt. Da geht's eben dran, dass man viele Studien gemacht hat, teilweise auch in vitro. In vitro heißt jetzt nicht am lebenden Menschen, sondern an Zellkulturen, sprich im Labor. Und dass man gesehen hat, dass dieses Beta-Glucan zum Beispiel bewirkt, dass mehr Glukosetransporter, und zwar der SGLT1 und der GLUT2-Transporter, der ganz wichtig ist, um Zucker in die Zellen einzuschleusen, dass die vermehrt ausgebildet werden. Und die Forscher sind recht genau drauf gekommen, auf welche Art das Beta-Glucan und der Hafer auch bewirkt, dass die Zuckeraufnahme aus dem Darm ins Blut massiv verzögert wird. Das ist wirklich spannend, und außerdem gibt's auch, das ist recht neu, eine deutliche Wirkung in der Leber, wo die Leber dazu angeregt wird, weniger Zucker in die Speicher zu legen und eher vorhandenen Zucker aufzubrauchen, wenn der Körper halt Zuckernachschub aus der Leber braucht. Das sind wirklich Befunde, die fein sind und die bei Diabetes natürlich helfen. Wir wissen auch, das habe ich eh schon gesagt, dass die Ballaststoffe im Hafer im Darm so eine schützende Barriere machen, so ein Gel, das innerhalb des Darms an der Darmwand innen anliegt, und auch das bewirkt, dass die Magen-Darm-Passage ein bisschen langsamer vonstatten geht, das Essen etwas langsamer verdaut wird und die Nährstoffe weniger aufgenommen werden. Außerdem greifen diese Glucane auch in viele chemische Prozesse zwischen Darm und Leber ein und haben zum Beispiel auch zu tun mit der Synthese, der Produktion von Gallensäuren und so weiter. Eine letzte Studie noch, die heißt Effekte von Haferflocken auf die Stoffwechsellage bei Menschen mit Typ 2 Diabetes aus dem Jahr 2016. Das ist die größte Studie. Die haben 298 Teilnehmer genommen, also fast 300. Und die haben sie in vier Gruppen eingeteilt. Ein Viertel war in der Studie, aber ist einfach weitergelaufen wie gewohnt, sozusagen als Kontrollgruppe. Eine Gruppe, ein Viertel der Menschen, hat eine gute Diätberatung bekommen für gesunde Ernährung mit wenig Fett und vielen Ballaststoffen. Eine weitere Gruppe hat dieselbe gute Ernährungsberatung bekommen und dazu aber 50 Gramm Haferflocken, die sie täglich in ihr Essen einbauen sollten. Und die vierte Gruppe hat wieder dieselbe gute Diätberatung bekommen und dazu aber 100 Gramm Haferflocken, die sie pro Tag in ihr Essen einbauen sollten. Schon die, die täglich 5 Decker Haferflocken, 50 Gramm, in ihr Essen eingebaut haben, haben über Dauer gesehen eine deutliche Verringerung der Zuckerwerte nach den Mahlzeiten gehabt. Und die mit 100 Gramm haben relativ schnell einen Effekt gesehen, auch auf die Zuckerwerte nach dem Essen und auf das böse LDL-Cholesterin, das gesenkt wurde. Nach einem Jahr waren in der Gruppe mit den 100 Gramm Haferflocken Körpergewicht und HbA1c-Wert besser. Da geht es also jetzt nicht um einzelne Hafertage, sondern um Hafer regelmäßig in die Diät dazu zu tun. Tja, das war jetzt der zweite Teil. Hafer und Typ-2-Diabetes. Und ich glaube, Sie sehen schon, dass der Hafer da an vielen Stellen sehr sanft und teilweise mit sehr geringen Effekten eingreift, aber immer so, dass es für uns Menschen positiv ist. In einem dritten Teil möchte ich Ihnen noch schnell ein paar andere Wirkungen vom Hafer nahebringen, die jetzt auch in diesem Artikel stehen. Wir sind jetzt schon auf der 5. oder 6. Seite. Wenn man regelmäßig Hafer isst, kann sogar der Blutdruck leicht sinken. Wir haben schon angesprochen, dass sich Fettleber verbessert. Der Hafer bindet viel Wasser, quillt im Magen-Darm-Trakt auf, führt zu einem erhöhten Sättigungsgefühl und bewirkt auch, dass der Nahrungsbrei, der da im Darm unterwegs ist, visköser wird. Also dickflüssiger, zähflüssiger und dass eben Nährstoffe langsamer aufgenommen werden, dass man länger satt ist und interessanterweise beeinflusst diese Kostform mit Hafer auch die Hormone, die mit Hunger und Sättigung zu tun haben. Nämlich das Leptin, das GLP-1 und das PYY. Das sind wichtige Hormone. GLP-1 kennen wir von den sogenannten Abnehmspritzen her, Ozempic, Trulicity und Victoza. Das heißt, diese Hafer, wenn man es regelmäßig nimmt, kann auch eine kleine Wirkung haben, eine kleine appetitmindernde Wirkung haben, eine kleine Wirkung auf eben die Zuckerwerte nach dem Essen und auch ein bisschen mithelfen beim Abnehmen. Also das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte und auch relativ neue Befunde sind, dass unter dem Einfluss von diesen Haferballaststoffen sich im Darm vor allem die guten Bakterien sehr vermehren, die Lactobacillen und die Bifidobakterien, die ausgesprochen gesund sind für unsere Darmgesundheit und die wirklich die Fettoxidation fördern und so weiter, also uns rundherum gut tun. Und außerdem gibt es auch noch einen Einfluss aufs Immunsystem über verschiedenste Wege. Beta-Glucane wirken an verschiedenen Rezeptoren, Immunrezeptoren und beeinflussen die Immunreaktion und fördern die Immunabwehr. Und fördern zum Beispiel auch die Phagozytose, also dass Fresszellen schädliches Zeugs, Viren, Bakterien zerstören und eben auffressen und wirken sich auch positiv aus auf viele, viele immunkompetente Zellen. So, das war's auch schon. Ich möchte Ihnen jetzt noch eine kurze Zusammenfassung der ganzen Inhalte bringen und dann noch einmal die Rezepte wiederholen. Also, zusammenfassend kann man sagen, Hafer hat einen hohen Gehalt an komplexen Kohlenhydraten, die gesund für uns sind, an wichtigen ungesättigten Fettsäuren, Vitaminen, essentiellen lebenswichtigen Aminosäuren, Mineralstoffen und interessante sekundäre Pflanzenstoffe. Die wichtigsten und besondersten Inhaltsstoffe von Hafer ist das Beta-Glucan, für das in vielen Studien die verschiedensten positiven Effekte nachgewiesen worden sind. Auf Zuckerspiegel, auf Cholesterin, auf Blutdruck, auf Fettleber, auf Gewicht, auf Immunsystem. Hafertage werden seit langem empfohlen und können eine große Hilfe sein in der Behandlung des Typ-2-Diabetes. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse haben auch dazu geführt, dass von dieser Behörde, der EFSA, in Europa Hafer als gesundes Produkt beschrieben worden ist. Und es ist also ein Nahrungsmittel, das uns gut tut, das mithelfen kann, ja, die Blutzuckerwerte zu senken, die Fettleber zu verbessern, das Immunsystem zu stärken, das Mikrobiom, die Darmflora zu optimieren und vielleicht auch ein bisschen zur Gewichtsreduktion. Schon beeindruckend, oder? Jetzt noch einmal die beiden Rezepte. Das eine ist, die strikten, strengen Hafertage, wie sie Professor Karl von Norden in den 1920er Jahren erfunden und mit viel Erfolg angewendet haben, die gingen ganz einfach so. Dreimal täglich 75 Gramm Haferflocken mit 500 Milliliter heißem Wasser oder fettfreier Gemüsebrühe übergießen und ein bisschen würzen. Und das dreimal am Tag essen. Die leichteren, abgewandelten, modifizierten Hafertage, wie sie heute eher gebräuchlich sind, gehen ganz einfach. Da nimmt man pro Mahlzeit zwischen 60 und 80 Gramm Haferflocken. Wie ich schon gesagt habe, fangen Sie mit 60 Gramm an, das reicht den meisten Leuten. Übergießt die wieder entweder mit heißem Wasser oder mit heißer Gemüsebrühe und darf dann aber pro Mahlzeit dazu tun, entweder 50 Gramm gekochtes Gemüse, also Sie können auch einen rohen Paprika reinschnipseln oder rohes Gemüse oder 50 Gramm Beeren, bitte kein anderes Obst, wirklich nur Beeren, Himbeeren, Heidelbeeren zum Beispiel oder 20 Gramm Nüsse. Zusätzlich dürfen Sie noch reintun ein paar Tropfen Zitronensaft, wenn Sie es brauchen, ein bisschen künstlichen Süßstoff und mäßig Gewürze. Damit kann man es ein bisschen abwechslungsreicher gestalten. In einer der besten Studien wurde es so gemacht, 2 Tage gesunde Diabetes-Diät, 2 Hafertage, 1 Tag gesunde Diabetes-Diät, noch einmal als Wiederholung. Und ich persönlich kenne auch doch einige Menschen, die sagen, sie machen 1 bis 2 Hafertage einmal im Monat. Ich kenne auch welche, die sagen, sie machen 1 Hafertag oder auch irgendeinen anderen Schalttag einmal in der Woche. Und wie wir ja heute auch wissen, ist es wichtig, dass man an solchen Tagen sich jetzt nicht nur ums Essen kümmert. Und hier verlassen wir jetzt den Artikel. Das ist jetzt meine Meinung, Meinung der Zuckertante. Wenn Sie schon einen Tag mit Hafer machen, dann versuchen Sie an dem Tag auch ein bisschen mehr Bewegung zu machen und vor allem lassen Sie sich's gut gehen. Versuchen Sie Dinge zu tun, die Ihnen Spaß machen, die ihnen helfen, sich zu entspannen, die ganz einfach ihren Stress reduzieren. Hafertag plus Bewegung plus Stressreduktion. Damit haben Sie mit Sicherheit etwas Gutes für Ihren Blutzucker getan. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Vielleicht mögen Sie mir auch einmal schreiben, wie es Ihnen gegangen ist mit den Hafertagen. Das geht ganz einfach. Sie gehen auf die Homepage der Zuckertante, www.zuckertante.at. Und da finden Sie unter Kontakt die Kontaktseite, die heißt Frag die Tante und ein Formular, da können Sie gern was reinschreiben. Oder wir sehen uns auf Facebook, Auch da gibt es die Facebook-Gruppe Diabetes Start 2024 heißt die. Herzlich willkommen. Sie brauchen nur 3 einfache Fragen beantworten und schon sind Sie in der Gruppe. Da schaue ich regelmäßig rein, mindestens 3-mal pro Woche. Und da gibt es auch immer Antwort von mir. Aber wenn Sie Fragen zu Diabetes haben, auch Antwort von vielen lieben Mitgliedern aus der Gruppe, die hilfsbereit sind und sich gut auskennen. Oder Sie schauen auf YouTube, den Kanal der Zuckertante. Ich habe mich ernstlich über YouTube gekümmert, erst seit November 23, wir haben jetzt Mai 24. Und ich glaube, dass ich diese Woche noch den 500. Abonnenten kriege. Stellen Sie sich das vor, 500 mir nicht bekannte Menschen, die zuhören, die sich interessieren für Diabetes, die sich weiterbilden. Es ist so geil. Ich freue mich riesig drüber. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme und verabschiede mich von Ihnen mit dem alten Spruch der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.